How I Met My Money. Der Finanzpsychologie-Podcast, damit du dich und dein Geld besser kennenlernst. Mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Geld ist nicht nur privat. Geld ist auch immer politisch. Das haben wir in dieser Themenreihe zu Geld und Politik gelernt. Hallo Ingo.
Hallo Lena. Und es war auch teilweise emotional, ne? Aufrührend, wie nennt man das? Das ist eher bei einer Küche. Aufrüttelnd, ja, durchaus. Gedankenanstoßend, ja? Vor allem das Thema Erben und Schenken und wie man das besteuert. Fand ich doch sehr spannend, ja, aber da kommen wir gleich noch drauf.
Ja, lass uns auch mal mit die letzte Folge ganz kurz oder generell ein Recap einfach der letzten Folgen machen. Karl Mühlbach, was hast du mitgenommen?
Ja, also wenn wir nicht investieren, dann sparen wir nicht nur Geld, sondern wir sparen eben uns auch die Zukunft weg. Das fand ich ganz spannend, ja, also darüber mal nachzudenken. Ich fand es auch cool, wie früh er sich schon mit dem Thema auch beschäftigt hat, ja.
Ein bisschen eine Parallele gab es da zu dir, ne? Wie früh du dich schon mit...
Ja, durchaus, durchaus. Aber auch dementsprechend natürlich erfrischend, weil man ja sonst eher... Also wenn ich jetzt mit jemandem konfrontiert gewesen wäre, der jetzt 60 wäre und mir das dann versucht zu erzählen, fand ich das aus der Perspektive doch schon deutlich spannender und auch zu sehen, dass sich jemand in dem Alter dafür schon so früh und immer weiter motivieren kann. Mhm. Ja. Und er teilt natürlich auch so ein bisschen meine kapitalistischen Gedanken an der Stelle. Ja, sehr spannend. Und was gab es mit der Julia Hiermann?
Ja, wir haben über Steuern geredet. Ich glaube, nicht das Lieblingsthema von vielen Menschen, aber sie hat uns klar gemacht, dass Steuern ein Spiegel der Gesellschaft sind. Das klingt schon wieder abgehoben. Wir haben es ja versucht, wie immer bei ihm runterzubrechen, zugänglich zu machen, dieses Wissen. Ich fand dieses Takeaway ganz spannend, dass es immer so ein Spannungsfeld gibt, wo sich Steuern bewegen. Also zum einen irgendwie die Aussage, der Markt regelt das, von eher so konservativen und liberalen versus wir brauchen eine stärkere Umverteilung. Das ist ja eher so den progressiveren zuzuschreiben und überhaupt zu sehen, wir brauchen starke Strukturen, brauchen starke Demokratien und für solche starken Länder brauchen wir eben auch Steuereinnahmen. Also ja. Da gerne noch mal reinhören in die Folge, auch wenn es um Steuern geht.
Und dann hatten wir noch den Politikberater, also der die PolitikerInnen da draußen unter anderem berät und auch schon viele Parteien, glaube ich, hatte, nämlich Martin Fuchs in der Podcast-Aufnahme. Und wir haben auch noch einiges gelernt, als die Mikros nicht an waren. Denn,
das ist immer so spannend, Inge, oder? Wenn die Mikros aus sind und was man dann noch alles bespricht. Ja, komm mal raus, was haben wir noch gelernt?
Dann haben wir Mäuschen gespielt und er hat es im Endeffekt nochmal gesagt, dass wer besser kommuniziert, der gewinnt. Was natürlich besseres Kommunizieren ist, ich glaube, das ist dann immer noch ein Geheimnis an der Stelle und das wissen selbst die PolitikberaterInnen am Ende erst immer und auf dem Wahlzettel wird es dann entschieden. Und was ich auch nochmal ganz spannend fand, dass eben kein Job so transparent ist oder fast kein Job, was die Bezahlung angeht, wie eben PolitikerInnen, ja, und dass einige ParlamentarierInnen auf ihren Webseiten sich noch nackiger in Anführungszeichen machen, als sowieso schon von ihnen verlangt wird. Also sich da wirklich auch transparent machen an der Stelle. Vielleicht in Klammern mit unserer Geldpsychologie auch persönlich viel transparent machen, wo man schon denkt, ja, ob man das selbst so könnte. Ne? Und dann ein letzter Punkt, dass Geld in der Politik nicht unwichtig ist, aber er hat auch noch mal gesagt, man sollte es auch nicht zu wichtig nehmen an der Stelle, denn zum Beispiel haben die Grünen über 3 Millionen Euro für Facebook beziehungsweise Meta-Ads im Bundestagswahlkampf ausgegeben, aber wie man auch anhand der Wahlergebnisse gesehen hat, der Effekt war dann doch eher überschaubar.
Ja, wir haben auch mit Martin Fuchs darüber geredet, so warum man eigentlich so in die Politik geht. Und er ist sich ziemlich sicher, dass PolitikerInnen nicht wegen des tollen Gehalts in die Politik gehen. Also Nein. Er kennt...
Nein.
Nein? Das ist seine Meinung. Ich meine, er hat den Blick hinter die Kulissen. Und er sagt sogar, dass er findet, dass PolitikerInnen unterbezahlt sind. Wenn man sich mal die Verantwortung anschaut, die PolitikerInnen haben, die Belastung und die zahlreichen Aufgaben. Und vor allen Dingen müssen sie eigentlich ihr Privatleben komplett aufgeben. Also er sagt, der Politiker-Innenjob ist unterbezahlt.
Ja, also glaube ich.
30.000 pro Monat als Kanzler in Deutschland ungefähr.
Ja gut, aber bis dahin musst du auch erstmal kommen, ne? Und ich glaube.
Ich glaube noch an dich, du schaffst das noch.
Nee, also dafür fehlt mir definitiv die Muße. Und wir hatten jetzt bei Maiwerk auch 10-Jähriges und Marciano.
Das wusste ich nicht. Oh, soll ich wissen? Naja, gut.
Cool. Und Marciano, das wissen, glaube ich, nicht viele, der war früher mal in Strukturvertriebs- und Finanzvertriebszeiten mal eine Führungskraft. Und er hat es dann so schön gesagt, Teamleiter von Ingo zu sein, war nicht immer so einfach, da er sich sehr restriktiv gegen Anweisungen über Verhalten hat und immer seinen eigenen Kopf hatte. Und das zum Thema Politik, ich hätte damit ein Problem, das erst immer alles immer wieder zur Abstimmung zu stellen, immer wieder auf Dinge zu warten. Das ist das Prinzip der Demokratie, ich verstehe das, aber daher bin ich ganz glücklich, Unternehmer zu sein und im Rahmen dessen demokratische Entscheidungen in einer kleinen Gruppe zu treffen, aber wo man in vielen Dingen sehr gleichgesinnt ist. Daher könnte ich mir auch mit einem starken Willen tatsächlich weniger vorstellen und finde es dementsprechend umso beeindruckender und kann es auch total nachvollziehen, dass man nicht PolitikerInnen wird, wegen des Geldes, weil allein wegen des Geldes, also ich glaube, so viel Geld kann man jemandem gar nicht bieten, so viel intrinsische Motivation, wie du brauchst an der Stelle, um diese ganzen Staccato-Läufe, die teilweise da veranstaltet werden, zu schaffen. Und da habe ich größten Respekt vor jedem, der sich da so motivieren kann.
Ja, das habe ich auch. Und es erinnert mich ein bisschen, was du gerade gesagt hast, bezüglich, wen du so brauchst als, oder wie wäre dein perfekter Chef, wenn du einen Chef hättest? Wie sähe der aus? Was müsste der?
Boah, ich glaube, viel Freiheit lassen an der Stelle. Er müsste oder sie müsste sich gut in Dinge und schnell in Dinge reinarbeiten können. Also müsste jemand sein, der schnell denken kann, schnell mitdenken kann, weil ich sonst das Gefühl habe, ausgebremst zu werden. Und gleichzeitig auch ein gewisses Feingefühl zu haben, eben ein Team zu führen. Ja, also fachlich gut sein, schnell denken und menschlich auch eben das gewisse Feingefühl mitzubringen.
Und würdest du sagen, das ist auch die Art und Weise, wie du selbst Chef bist? Das, was du dir wünschst?
Das könnten natürlich meine MitarbeiterInnen besser beantworten. Ich würde behaupten, dass ich mich zumindest in die Richtung entwickle. Ob dieser Weg jemals aufhört, das weiß ich nicht. Aber auch das ist ja ganz schön, wenn man dann sich so unterhält nach einem 10-Jährigen mit Mitarbeitern, auch die schon länger da sind. Es geht, glaube ich, in die Richtung. Ja.
Jetzt reden wir über dich als Unternehmer und gerade eben haben wir noch über Politik gesprochen und eigentlich ist das ja auch, was wir mitgenommen haben aus der Reihe, oder? Also es ist nicht einfach nur ganz weit weg oder ne, wie die da oben, die entscheiden was, sondern Politik hat auch was mit uns zu tun und ich fände es total spannend, jetzt mal so die finanzpsychologische Brille aufzusetzen und mal so in deinen Joballtag zu gucken, Ingo.
Von der Politik in den Joballtag?
Ja, denn die Frage ist ja schon so, wie beeinflussen politische Entscheidungen etc., wie beeinflussen die das Leben von uns Bürgerinnen und Bürgern? So, und das kann man ja ganz spannend sehen, wenn du dann jemanden vor dir hast, sagen wir, eine Kundin ist vor dir und die macht sich jetzt auf einmal Sorgen um ihr ETF-Depot oder wie sieht es mit der Rente aus, wenn die Wirtschaft in Deutschland nicht so ideal läuft. Also ja. Hast du da vielleicht so ein Beispiel aus der letzten Zeit, wo du gemerkt hast, oh, das fließt ganz schön rein, diese politischen Unsicherheiten und du musst dann auf einmal was dazu sagen?
Ja, das
der
passiert.
Weltpolitik? Ingo, was denkst du denn jetzt darüber? Wie das passiert?
Ja, tatsächlich, das passiert sehr häufig, gerade in der letzten Zeit. Also die letzten Jahre schon, weil es ein Verhaltensfehler gibt bei Menschen, dass sie, wenn es um ihre Geldanlagen geht und Geld nicht nur unbedingt da, aber vor allem da auch, dass sie das, was nah an ihnen dran ist, stärker wahrnehmen und auch stärker gewichten als das, was woanders in der Welt passiert. Und da ja unsere Wirtschaft in Deutschland über Jahre hinweg sich schon in einer Rezession befindet, also sich nicht gut entwickelt, kommt das natürlich auch bei den Menschen da draußen an. Und das kann ich jetzt nicht nur beurteilen, ob das nur an politischen Entscheidungen hing und hängt, ob wir in dieser Rezession sind. Nichtsdestotrotz darf man feststellen, dass wir aus der Corona-Krise heraus mit am schlechtesten in Europa wieder rausgekommen sind von der Wirtschaft her. Und mit Sicherheit hätte auch eine andere politische Führung das anders hinbekommen. Ob es besser gekommen wäre, bleibt abzuwarten oder stünde in den Sternen. Nichtsdestotrotz merkt man eben diese politischen Entscheidungen im realen Leben der Menschen. Und die Menschen fragen sich, soll ich überhaupt noch anlegen? Soll ich nicht lieber aussteigen? Alles geht den Bach runter. Mhm. Das Gleiche ganz nebenbei natürlich zum Beispiel auch bei Immobilieninvestments, was ich immer höre. Ja, wenn Menschen sich überlegen, soll ich mir eine Immobilie kaufen oder nicht? Das Thema Photovoltaik oder vor allem Heizungsgesetz, ja, ganz großes Thema, wo durch politische Entscheidungen Unsicherheiten auftreten. Und last but not least, wenn man das jetzt mal auf die große Weltbühne trägt und wir politische Entscheidungen haben, geopolitische Entscheidungen, Trump, Putin, allen voran. Ja, das sind ja leider auch politische Entscheidungen an der Stelle, die dort getroffen werden, die Leute definitiv verunsichern, erst gar nicht anzulegen. Abzuwarten, wenn sie anlegen wollen oder gegebenenfalls, wenn sie Investments haben, gerade wenn sie vielleicht in der nächsten Zeit auch an das Geld dran müssen, wenn sie kurz vor ihrer Rente stehen, das rauszunehmen. Und dann haben sich in der Zeit mit Trump, wo das Thema Zölle kam, auch ganz eminente Emotionen entwickelt. Also ich habe Nachrichten bekommen von, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe Panik, ich habe Angst. Quote, ich sehe mein Vermögen dahin schmelzen. Und das ist jetzt auch nicht nur von Leuten gewesen, die das Geld jetzt irgendwann demnächst brauchen, sondern teilweise auch von Personen, die zwischen 30 bis 40 waren. Ja, also jede Altersgruppe ist davon betroffen. Und ich habe es auch in manchen Lives, in denen ich war, immer wieder gesehen, wie gut die besucht waren, weil dann doch die Angst durch die schnellen Verluste auf Basis von falschen politischen Entscheidungen aus den USA zur Verunsicherung geführt haben. Das war nur der Beginn. Und zum Glück hat sich's schnell wieder verändert. Aber da haben politische Entscheidungen definitiv eine riesengroße Rolle.
Wenn du dann so eine Nachricht bekommst, wie mein Vermögen schmilzt dahin, ich kann nicht schlafen, etc., was ist so deine erste Antwort darauf?
Verständnis. Also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, das einfach anzunehmen an der Stelle. Also stell dir vor, du wärst zum Beispiel 65 und du wüsstest, in 2 Jahren muss ich mein Geld auszahlen und ich habe eine geringe gesetzliche Rente, vielleicht auch gar keine, und muss das voll aus meinem Depot, meinem Vermögen, was ich mir da angespart habe, zahlen. Dem Bewusstsein dann darüber, dass da Projektionen dran haften, die ich auch nicht immer kenne und die ich auch dementsprechend nicht bewerten kann und auch nicht will. Und das erstmal zu akzeptieren. Und ich glaube, dann ist es wichtig, so haben wir es auch gemacht, dass man versucht, das Ganze erstmal auf eine rationalere Ebene zu heben. Weil dieses Thema Politik, in dem Fall auch Trump, den ja die wenigsten Leute, die Geld investiert haben, für wirklich fähig halten, zumindest für einen großen Unsicherheitsfaktor, das erstmal runterzubrechen und in dem Fall zu sagen, okay, was passiert denn aktuell, wenn das so kommt wie geplant? Weil solange wie das Thema bei Kriegsthemen bleibt, bei politischen Themen wie Trump, ja, oder auch Unsicherheit wie zum Wirtschaftsstandort Deutschland mit PolitikerInnen, die da auch mit verbunden sind, ist das ein sehr emotionales Thema und die Richtungen können auch sehr schnell wechseln. Wenn ich das aber runterbreche auf, also daraus entsteht eine Rezession. Nicht alle Rezessionen führen auf zum Beispiel ein Jahressicht zu Kursverlusten. Und wie haben sich Rezessionen innerhalb der letzten 50, 60, 70 Jahre am breiten Kapitalmarkt niedergeschlagen und wann hatte ich auch wieder neue Gewinne? Mhm. Dass starke Kursverluste normal sind und auf starke Kursverluste auch starke Kursgewinne kommen und das meistens innerhalb von 3,4 Tagen. Mhm. Wenn ich das also auch auf etwas Greifbareres, was ich mit der Zukunft vergleichen kann,
übersetze. Ist das greifbar oder ist das nur rausgezoomt? Das ist, oder?
Also. Es ist rausgezoomt, aber Vergleiche erstellt, die zeigen, dass es sich auch wieder erholt. Und wir zitieren da häufig Twain, der sagte, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und so ist das erschreckenderweise und positiverweise an den Kapitalmärkten auch. Wir haben am Montagmorgen zum Beispiel, wo jetzt der Trump-Zoll-Drop kam, was gepostet und haben gesagt, innerhalb von 3,4 Tagen, also im Schnitt 3,4 Tagen folgt nach einem sehr, sehr schlechten Handelstag häufig ein sehr, sehr guter Handelstag. In dem Fall war es sogar nach fast 5 Stunden am gleichen Tag so, aber nach 3,5 Tagen standen wir wieder fast 7-8% höher. Und das ist, glaube ich, im ersten Schritt wichtig, das anfassbarer zu machen an der Stelle. Mhm. Wenn man die Ebene erstmal ein bisschen erreicht hat, kann man weiter nachfühlen, und du hast mich ja nach dem finanzpsychologischen Blick gefragt, und zu schauen, warum entsteht denn überhaupt diese Verunsicherung an der Stelle? Die entsteht nämlich häufig, weil ich auf Geld angewiesen bin, kurzfristig, was zu risikoreich investiert ist. Mhm. Wenn ich also wüsste, in diesem Beispiel, ich bin 65, in 2 Jahren muss ich an mein Geld. Und ich wüsste, okay, in 2 Jahren muss ich dran, im Jahr 3, 4 und 5 auch, aber das liegt eigentlich alles auf dem Tagesgeld. Das ist gar nicht betroffen. Und auch danach ist das Geld, was ich innerhalb der nächsten, sage ich mal, 10 Jahre brauche, verhältnismäßig risikoarm angelegt. Dann kann das trotzdem was mit mir machen, aber vielleicht Projektionen wie meine Existenz ist gefährdet, prägen sich nicht so stark darauf aus, wenn ich sie habe, weil ich weiß, es schwankt nicht so stark. Also meine Existenzangst pinkt nicht so die ganze Zeit hin und her. Als wenn ich zum Beispiel, das hatte ich bei Madame Moneypenny im Podcast, da meinte eine, ja, ist jetzt ein doofer Zeitpunkt, denn ich muss jetzt eigentlich verkaufen, weil ich wollte jetzt in Urlaub fahren. Ich muss den Urlaub bezahlen. Und Natascha meint so, gut, dann hast du einfach nicht verstanden, wie Anlegen funktioniert. Aber so ist es ja häufig da draußen, dass man eben extern motiviert wird, hört ETFs sind gut und MSCI World.
Jetzt nochmal warum? Also, warum sollen wir nicht von unserem ETF-Depot in Urlaub fahren?
Weil wenn man zum Beispiel zu 100% in Aktien-ETFs anlegt, dem Geld mindestens 12, eher 15 Jahre Zeit geben sollte, damit man auch Kursschwankungen aussitzen kann an der Stelle. Ja, sondern man muss risikoarme Anlagen beimischen. Wenn man es so kurzfristig braucht, in dem Beispiel gerade, dann gehört es nur aufs Tagesgeld oder tagesgeldähnliche Produkte. Ja, und so kann man halt nach und nach vorgehen, akzeptieren, das auf eine unemotionalere Ebene erstmal ziehen und dann schauen, okay, passt das eigentlich vom Risiko mein Geld? Also passen die Risikomerkmale zu mir? Mathematische Risikomerkmale, die ich gerade beschrieben habe, aber auch finanzpsychologische Merkmale, ja. Mhm. Passt das überhaupt zu mir, zu dem, wie ich mit Geld aufgewachsen bin? Und dann kann ich das nochmal neu justieren. Und wenn ich dann immer noch Painpoints habe mit dem Thema, dann kann man nochmal ganz tief aus finanzpsychologischer Sicht mit dem Coaching hinschauen und gucken, okay, wie kann ich die Projektionen, die da jetzt aufgetaucht sind, wenn ich das möchte, wie kann ich die so verändern oder auch loswerden oder akzeptieren, dass mir das bei dem nächsten Crash, der wieder kommen wird, nicht mehr so passiert und ich mich trotzdem sicher fühle mit und ohne Geld, ich meine Existenz spüre, mit und ohne Geld glücklich bin, mit und ohne Geld.
Jetzt bin ich, glaube ich, mal der Gegenentwurf zu den Kundinnen und Kunden, die du gerade beschrieben hast. Ich habe das Gefühl, ich halte so sehr die Füße still und habe durch unsere ETF-Reihe, durch all das, was wir gelernt haben in den letzten 4 Jahren, so viel Vertrauen in dieses, wenn man die Füße stillhält und irgendwie sich nicht da so reinbegibt in dieses Schlamassel von, oh mein Gott, das ist gerade passiert und das könnte mit dem Geld passieren, sondern einfach sagt, okay, das sind jetzt meine, dafür habe ich angelegt, das ist mein langfristiges Ziel, zum Beispiel meine Rente, das ist so weit noch hin, ich muss mich jetzt nicht sorgen, dass ich gerade fast ein bisschen so neidisch bin auf diese emotionalen Ausbrüche deiner Kundinnen und Kunden, weil ich nicht mehr so viel spüre, da ist mir gerade aufgefallen, als du es so beschrieben hast. Also ich.
Spürst du auch als Mensch grundsätzlich wenig in deinem privaten Umfeld?
Oh, ich spüre so viel. Das Leben ist für große Gefühle gemacht. Das ist ein Lena-Zitat. ich glaube, deswegen überrascht es mich gerade so, dass ich gerade merke, oh, irgendwie, ist da vielleicht so eine Verbindung sogar verloren gegangen. Vielleicht bin ich zu cool geworden, aber im negativen Sinne.
Was könntest du denn verpassen, dadurch, dass du keine Emotionen mehr in Verbindung mit deiner Geldanlage spürst?
Was könnte ich verpassen? Weißt du, was das Ding ist, glaube ich? Dass ich aktuell ja gar nicht richtig investiere. Wahrscheinlich ist das das Problem, weil ich ja in die USA gezogen bin und deswegen nicht mehr in Deutschland lebe und überhaupt investieren sollte, mache ich ja auch nicht. Wahrscheinlich ist das der Grund. Und es ist, aber irgendwie ist es traurig, weil ich glaube, ich mochte das ganz gerne, dass ich so verbunden war damit. Guck mal, jetzt sind wir ganz schön tief gekommen. Aha. Ich muss also wieder neu investieren in den USA, damit ich das wieder spüre.
Ja, kannst
du auch verbinden. Aber jetzt kommt der Mut, der mir, glaube ich, fehlt, weil ich habe ja alles mit dir, Kapitalisten-Schweinchen, gemacht. Das heißt, ich muss das ohne dich machen in den USA. Und deswegen habe ich es noch nicht gemacht.
Aber vielleicht kenne ich ja auch Wege, wie man es, oder wir machen zusammen die Reise, wie wir es in den USA machen, Lena.
Oh, das finde ich cool. Aber es interessiert keinen anderen, glaube ich.
Oh, ich glaube, es gibt immer mal wieder Leute, die, also da müssen wir jetzt wahrscheinlich keine 10 Folgen zu machen, aber ich glaube, es gibt Expats hier, die das machen. Und ich habe das ja schon häufiger mal betreut an der Stelle und Tipps gegeben. Also es gibt ja internationale Broker, bei denen du das machen kannst. Und das Schöne ist, das erlebe ich auch immer wieder, ich habe Kunden, die teilweise in Kenia leben, in Thailand, überall. Letztens habe ich mal von so einem, das war wieder so ein shady Schneeballsystem irgendwo in Kenia. Und die Leute haben eigentlich gar keinen Zugriff auf das Finanz- oder Anlagesystem. Und das war dann eine deutsche Familie. Aber die meinten, diese Firma bietet das halt auch anderen einheimischen, reicheren Personen in Anführungszeichen an. Und ich so, ich mache das alles auf Englisch mit denen. Ich sag denen pro bono, wie sie es machen sollen, aber sag denen, die sollen das da nicht machen. Das sieht schon so shady aus. Das ist so Ponzi-Scheme 3.0 mal wieder. Von daher, das ist das Schöne. Du brauchst eigentlich nur einen internationalen Broker. Und die Logik, wie du anlegst in ETFs, bleibt weltweit die gleiche.
Cool. Das heißt, wir machen eine Folge darüber,
Ingo. Ja.
Sehr gut. Ich fühle mich jetzt schon wieder erleichtert und schon wieder ein bisschen mehr verbunden.
Und vor allem kannst du dein gelerntes Wissen aus über 200 Folgen, Lena, anwenden an der Stelle. Da freue ich mich schon drauf, dass du das dann kannst.
Genau. Das testest du dir dann. Ich freue mich. Sehr schön. Wir beenden damit diese Reihe, würde ich sagen. Politik und Geld. Aber, Ingo, was machen wir nicht?
Wir hören nicht auf mit dem Podcast.
Sehr gut. Und ich glaube, wir hören auch nicht auf, generell über Politik zu reden. Das heißt, wenn irgendwie so ganz brandfrische News irgendwie kommen, die wichtig sind und die auch wieder finanzpsychologisch sehr viel, was war unser erstes Wort heute? Rütteln, aufrütteln.
Aufrütteln, genau.
Aufrütteln, dann reden wir.
Da wird auch einiges kommen. Und da wird auch einiges kommen. Also allein schon, wenn man jetzt mal so in den Koalitionsvertrag schaut, was so finanzpolitisch, es gibt ja dieses Frühsparrente oder wie heißt es, also wo man fürs Kind so ein bisschen was dazu bekommt. Riester-Rentenreform könnte anstehen, Aktienrente, sowas alles. Also da steht, glaube ich, einiges, was jeden von uns da draußen treffen könnte, der ins deutsche Sozial- und Steuersystem einzahlt, wo man auch neue Vorteile rausziehen kann. Und da werden wir euch mit den richtigen ExpertInnen definitiv auf dem Laufenden halten, wie ihr das Beste da für euch rausholen könnt. Also immer fleißig die Ohrenspitzlein und die Öhrleinspitzen, wie du das immer sagst, Lena, ne?
Ja, die Öhrchenspitzen. Und wenn ihr da draußen jetzt denkt, ich möchte unbedingt über das Thema oder das Thema sprechen, dann schreibt uns einfach an hallo@howmetmymoney.de oder auf Insta, damit wir eure Themenwünsche auch berücksichtigen können, denn es soll euch ja auch nützen, es soll ja ein Mehrwert für die HIM-Community sein. Nicht nur für mich, oder für dich, Ingo.
Aber viele lernen über dich sehr viel, das höre ich immer wieder.
Das ist gut. Okay, cool. Wir hören uns nächste Woche am Money Monday.
Ja, und ihr dürft schon gespannt sein, welches neues Thema wir anschneiden. Das
verrätst du schon?
Dann, Nein. Erst nächste Woche neu reinhören. Ne?
Alles klar.
Bis dann.
Tschüss. Ciao. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, schick sie doch einer Freundin oder einem Freund, kommentiere und bewerte diesen Podcast. All das würde uns wahnsinnig freuen. Schau auch bei Maiwerk Finanzpartner vorbei, unserem Podcast-Partner. Und schalte unbedingt nächste Woche wieder ein am Money Monday. Bis dahin.